Ja, wir haben ja normal unsere Römerbrief-Reihe. Da machen wir heute mal eine Pause. Und ja, wie das schon so ist, da überlegt man dann, was könnte denn so dran sein, so für die Gemeinde, für uns alle. Und so bin ich beim Thema Jüngerschaft gelandet. Ein ganz elementares Thema. Vielleicht sagt ihr auch, ach, das kennen wir ja alles. Warum bin ich überhaupt gekommen? Na, ich hoffe nicht. Ja, lasst uns doch gerne aufstehen und einen Text lesen aus Matthäus Kapitel 4. Die Verse 18 bis 20, Matthäus 4, 18 bis 20. Als Jesus aber am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon, genannt Petrus, und dessen Bruder Andreas. Die warfen das Netz in den See, denn sie waren Fischer. Und er spricht zu ihnen: Folgt mir nach, und ich will euch zu Menschenfischern machen. Da verließen sie sogleich die Netze und folgten ihm nach. Bis dahin, das Wort Gottes, setzt euch gerne. Ich habe die Predigt überschrieben mit den Worten: Jesus nachfolgen ohne Wenn und Aber. Jesus ruft Menschen in seine Nachfolge. Das hat er damals getan, das tut er heute und hier in unserem Text. Da sehen wir, er ruft und da ist nicht lange Diskussion oder irgend so etwas, sondern sie folgen ihm sofort nach und geben ihr altes Leben auf. Aus gewöhnlichen Fischern machte Jesus außergewöhnliche Menschenfischer, die durch die Kraft des Heiligen Geistes die Welt veränderten. Wenn man so die Geschichte anschaut in den Evangelien, gewaltig, was Gott aus diesen einfachen Fischern gemacht hat. Wir wissen, der letzte Wille ist bedeutsam und bei Jesus lautet er bekanntlich so: So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Was genau heißt es eigentlich, ein Jünger zu sein, ein Nachfolger von Jesus? Muss man da erstmal richtig Theologie studieren oder eine leitende Aufgabe in der Kirche haben? Nein, es ist nichts anderes als ein echter Christ zu sein, ein Schüler, der Jesus als seinem Lehrer, seinem Meister nachfolgt. Oder anders ausgedrückt, ist ein Jünger Jesu jemand, der Jesus als seinen Herrn und Retter erlebt hat. Durch die Gnade Gottes hat er eine innere Neuschöpfung erfahren und ist damit zu einem Kind Gottes geworden. Dankbar und gehorsam lebt er nun nach den Geboten seines himmlischen Vaters und steht in einer engen persönlichen Beziehung zu Jesus. Jesus ist sein Vorbild. Er folgt ihm und im Laufe seines Lebens wird er mit Hilfe des Heiligen Geistes mehr und mehr in den Charakter von Jesus verändert, nennt man bekanntlich Heiligung. Und gerade in der Gemeinde, in der Gemeinschaft der Gläubigen soll doch Jüngerschaft praktiziert werden, ausgelebt werden, wozu auch insbesondere Kleingruppen, Haus-, Arbeitskreise dienen, also da, wo man das Leben teilt und über den Glauben spricht. Denn Jüngerschaft heißt nicht für sich allein Jesus nachzufolgen, sondern als Gläubige zusammenzustehen, Freud und Leid zu teilen, wie wir das auch gerade eben hier erlebt haben. Wir stehen zusammen als Jünger Jesu, sind gemeinsam füreinander da. Das Evangelium von Jesus, der besten Nachricht der Welt, das ist unser Auftrag, dann auch weiterzugeben. Jüngerschaft, ja, ist ein altes Wort, vielleicht modern ausgedruckt, Mentoring oder Coaching, das sind solche Worte, die man heute oft benutzt. Auf jeden Fall ist es ein großer Segen, wenn reife Christen, die jung im Glauben sind, vorangehen, zur Seite stehen, für sie da sind und anhand der Bibel Lebensfragen und geistliche Themen besprechen. Mir gefällt ein Ausspruch vom Kirchenvater Augustinus, der gut zum Thema Jüngerschaft passt. Man könnte fast so sagen, eine Art Leitspruch: In dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. Und dabei hilft, glaube ich, auch das Bild von glühenden Kohlen ganz bestimmt, wo eine Kohle die andere entfacht. Lasst uns für Jesus begeistert sein. Jugendlich gesagt, lasst uns on fire sein. Seid ihr das? glaube schon. Jesus sucht nicht nach Männern und Frauen, die hin und wieder mal, wenn es ihnen zeitlich in den Kram passt, mal einen Tag für ihn opfern oder vielleicht sogar ein komplettes Wochenende in seinen Dienst stellen. Nein, Jesus muss im Leben eines Nachfolgers von A bis Z, jeden Tag der Woche, 24/7 die absolute Nummer eins sein. Ist das jetzt ein bisschen doll gesagt? Wenn Jesus in deinem Leben nur eine Nebenrolle spielt und du es ohnehin alles nicht so ernst mit dem Glauben meinst, dann prüfe dich ernsthaft, ob du wirklich im Glauben bist. So steht es in 2. Korinther Kapitel 13, Vers 5. Viele Menschen sind anfangs begeistert von Jesus und ich mache ja sehr lange Jugendarbeit schon, habe das oft erlebt. Da ist plötzlich ein Erlebnis da und dann ist Jesus das Größte, das Beste und man erzählt sogar in seinem Umfeld, was Jesus für ein toller Mann ist. Aber so schnell wie diese Begeisterung da war, ist sie manchmal auch wieder verflogen. Nämlich dann, wenn es hart auf hart kommt, der raue Alltag sich einstellt, Konsequenzen gefordert sind, ja, dann ziehen sich so viele Menschen zurück und basteln sich ihren eigenen Glauben nach ihren Vorstellungen und Wünschen zusammen. Oder, was auch verstärkt vorkommt, dekonstruieren das Evangelium im Sinne des Zeitgeistes, bis es für sie passend ist. Es hat mal jemand gesagt, Jesus braucht keine Fans, sondern echte Nachfolger. Amen. Jesus braucht keine Fans, sondern echte Nachfolger. Was nützen coole Shirts mit frommen Sprüchen und bunte christliche Autoaufkleber, wenn man gar nicht zu 100% zu Jesus gehört? Will jetzt niemand zu nahe treten, der jetzt seinen Fischaufkleber da gerade frisch irgendwo angebracht hat. Da ist sowieso oft die Frage dann von Leuten, die keine Ahnung davon haben, ist das jemand, der dem Angelsport nachgeht oder was hat das für eine Bedeutung? Also manchmal ist dann schon ein bisschen klarer zu sein vielleicht. John Wesley, ein Erweckungsprediger vergangener Tage, hat gesagt, gebt mir 100 Männer, die nichts fürchten außer die Sünde und nichts lieben außer Gott und ich werde die Pforten der Hölle erschüttern. Ja? Jesus braucht keine Mitläufer, sondern echte Männer und Frauen, die voller Hingabe alles geben, die keine halben Sachen machen, sondern in deren Leben Jesus wirklich der Herr ist. Jesus nachfolgen ohne Wenn und Aber. Leider sind viele, die sich Christen nennen, es nur dem Namen nach und folgen lediglich einer alten Tradition, haben aber kein echtes geistliches Leben in sich. Andere sind liberal, lau und bequem geworden und genießen ihr entspanntes Leben im Wohlstand. Oft fragen sie dann mehr danach, was ihnen selbst gut tut, ihnen persönlich dient, als dass sie Jesus dienen und ihre Zeit für ihn verbringen. Auf die Priorität kommt es an. Echte Jüngerschaft ist völlige Hingabe an Jesus. Es gibt einen Theologen namens William MacDonald, viele von euch werden ihn kennen, der hat viel über das Thema Jüngerschaft geschrieben und er sagte, unsere bedingungslose Selbstaufgabe ist die einzige richtige Antwort auf das vollkommene Opfer Jesu auf Golgatha. Nochmal, unsere bedingungslose Selbstaufgabe ist die einzige richtige Antwort auf das vollkommene Opfer Jesu auf Golgatha. Sind wir dazu bereit? Leider kommt es immer zu gewissen Widersprüchen im Leben eines Christen. Und wenn ich hier vorne stehe, dann habe ich hier nicht den Zeigefinger, sondern ich predige in allererster Linie zu mir selber als erstes. Aber ich habe so ein paar Dinge mal aufgeschrieben, um uns herauszufordern, um auch mich selbst herauszufordern. Was gibt's da für Widersprüche? Zum Beispiel, dass man mit großer Freude und unglaublicher Ausdauer Stunden und ganze Nächte vor dem PC, vor der Playstation verbringt oder im Chat mit Freunden oder bei Netflix und in den sozialen Netzwerken unterwegs ist, aber für Gebet und Bibellesen und Gottesdienst bleibt keine Zeit oder es fehlt die Lust. Ich meine nicht euch, ich rede mal einfach nur so daher so. Oder dass man mit großer Freude und unglaublicher Dass er mit großer Freude auf einer Party oder im Fanblock im Stadion hemmungslos aus sich herauskommt. Okay, der HSV spielt ja auch gut gerade, aber im Glauben hat man mit Menschenfurcht zu kämpfen und beim Lobpreis ist es einem peinlich, mal die Hände zu heben und Gott frei anzubeten und überhaupt Emotionen für Jesus zu zeigen. Wisst ihr, was mir gestern passiert ist? Ich habe tatsächlich am Nachmittag ein bisschen Fußball geschaut im Fernsehen. Geht gar nicht, ne? Ja. Nur, meine kleine Enkeltochter, die war auch da. Und das heißt, es war unmittelbar, bevor ich ein bisschen Fußball geschaut hatte, lief bei uns Lobpreis auf dem Fernseher. Und da war ein neues Lied von ihrem Onkel, von Joel, von der Lighthouse Music Band. Und es war ein so herzergreifendes, schönes Bild, als die Kleine da vor dem Bildschirm stand und den hier machte. In tiefer Anbetung war sie da. Und ich dachte, ja, Halleluja. Und ich dachte, oh Mann, und jetzt willst du gleich Fußball gucken. Ja, das. Aber wie ist das so? Ich weiß ja, wir sind ja unterschiedlich auch vom Charakter so. Der eine ist ein bisschen offener, ein bisschen frischer unterwegs, andere ein bisschen zugeknöpft. Aber können wir wirklich auch Emotionen für Jesus zeigen? Darf ich mal einen Amen hören? Ja, ein paar schon so. Ich glaube, das sind so Themen, wo man auch mal schauen kann, wie bin ich da so unterwegs? Oder dass man ganz frei und entspannt zu seinen politischen Überzeugungen steht und sehr engagiert zu allgemeinen gesellschaftlichen Themen Stellung bezieht, aber sich bei Glaubensfragen und Evangelisation sehr zurückhält, den Mund nicht aufkriegt oder vielleicht sogar Jesus verleugnet. Vielleicht auch, dass man bereit ist, Unsummen auszugeben, um sich irgendwelche unwichtigen Dinge zu kaufen, aber es mit der Kollekte, ja eigentlich heißt es ja auch Opfer, für Missionen nicht so hat und damit Gott gegenüber ja vielleicht eher geizig ist. Oder ein letztes noch, oder auch, dass man im Beruf, um Karriere zu machen, immer der Erste sein will und alles gibt, aber sich um Dienste und Aufgaben in der Gemeinde eher drückt und sie anderen überlässt. Dass man nur zum Nachdenken, klar, wir sind ja eigentlich gar nicht hier so gemeint, das sind immer die anderen irgendwo in anderen Gemeinden vielleicht. Die entscheidende Frage lautet, ist Jesus wirklich das Wichtigste für dich und dein Leben? Ja, Jesus stellte hohe Anforderungen an die, die seine Jünger sein wollten. Heute denkt man beim Christsein eher daran, dass man als Kind Gottes ein Recht auf Segen hat, ein Recht auf Heilung. Gott will, dass ich geheilt bin, dass ich Wohlstand habe, dass man durch den Glauben im Grunde in eine Art Schlaraffenland eintritt. Andere kommen zu Jesus, weil sie Angst vor der Hölle haben und man sich besser noch einen Platz im Himmel sichern will. Man weiß ja nie. Dass ein Nachfolger Jesu bereit sein sollte, Opfer zu bringen und gegebenenfalls Leiden und Verfolgung auf sich nehmen, das ist vielen jedoch fremd und passt nicht in das Verständnis mancher Christen oder auch vieler Christen. Und doch sind die Worte von Jesus klar genug, es ist kaum möglich, sie misszuverstehen, wenn wir sie richtig auf uns wirken lassen. Deshalb sollten wir nochmal im Einzelnen hinhören, was sagt Jesus über Jüngerschaft? Seine eigenen Worte. Und ich habe mal kompakt, kurz, keine Angst, normal sind es so 3 Punkte, jetzt war jetzt eine lange Einleitung, jetzt habe ich so 7 Grundvoraussetzungen für uns als Nachfolger von Jesus. Das erste, wir sollen Jesus über alles lieben. Ist das so? Amen. Jesus sagt nämlich, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Lukas Kapitel 14, Vers 26. Natürlich muss man das richtig verstehen, es heißt nicht im buchstäblichen Sinne, seine Eltern und Großeltern, den Mann, die Frau, seine Kinder, seine Freundin, den Freund zu hassen, denn im Übrigen sollen wir auch die Feinde lieben. Aber diese Aussage von Jesus macht deutlich, dass die Liebe zu ihm größer sein soll als zu allen anderen. Für manch einen sind es aber auch gar nicht die Lieblingsmenschen, die er womöglich über Jesus stellt, sondern vielleicht das Hobby, der Sportverein oder gar das geliebte Haustier. Was bist du bereit für das Liebste in deinem Leben zu geben, dich aufzuopfern, zu investieren? Jesus muss bei weitem alles übertreffen. Verbringe viel Zeit mit ihm, rede mit ihm und höre, was er dir sagt. Aber die größte Herausforderung in diesem Vers Lukas 14, 26 ist der Ausdruck, dazu aber auch sein eigenes Leben. Die Selbstliebe, das eigene Ich ist eines der größten Hindernisse für Jüngerschaft. Wir sind so oft so selbstverliebt, drehen uns um uns selbst. Und wisst ihr, da ist es manchmal sehr herausfordernd, wenn man dann schaut, wie auch andere Berufsgruppen draußen, die mit dem christlichen Glauben gar nichts zu tun haben, sich aufopfern. Ich denke an Krankenschwestern, an Feuerwehrmänner, Polizisten, Soldaten, Bodyguards, die sogar bereit sind, ihr Leben zu Opfern zu geben. Wie viel mehr sollen wir bereit sein, uns völlig für Jesus aufzugeben und gegebenenfalls sogar unser Leben zu lassen? Wir denken an unsere verfolgten Geschwister in aller Welt, wollen auch immer wieder für sie auch beten. Ja, wenn ja, dann sind wir da, wo Jesus uns haben möchte. Das Zweite, wir sollen unser eigenes Ich verleugnen. Also Jesus geht noch weiter und sagt in Matthäus 16, 24, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst. Was heißt das eigentlich? Verliere ich durch den Glauben meine Identität, meine Persönlichkeit? Da hat man ja immer gesagt, wenn du in die Kirche gehst, dann musst du an der Garderobe deinen Verstand abgeben. Da haben wir es doch. Nein, vielmehr haben wir durch die innere Neuschöpfung, durch das Werk des Heiligen Geistes erst unsere wahre Identität gefunden. Ein Jünger Jesu bedeutet, eine neue Identität zu erhalten. Das heißt nicht, dass wir in Jesus unsere eigene Persönlichkeit verlieren, sondern wir werden erst mit und in ihm zu unserem wahren Selbst. Unser altes, sündiges Leben gehört der Vergangenheit an. Wir sind ein neuer Mensch in Christus geworden. Die Verleugnung des eigenen Ichs ist mehr als nur auf geliebte Gewohnheiten zu verzichten. Ja, ich verzichte mal auf mein Hobby, das tolle Auto, kann auch ein anderes sein, neue Penthouse-Wohnung, gut, dann mache ich ein paar Abstriche. Besuche im Lieblingsrestaurant müssen vielleicht auch nicht sein. Markenklamotten, Account bei Insta. Aber wie ist es, der Traumjob, heimliche Leidenschaft? Was auch immer dir lieb und teuer ist, bist du bereit, es für Jesus aufzugeben? Verleugnung unseres Ichs bedeutet eine völlige Hingabe an die Herrschaft Jesu Christi und dass man selbst keine eigenen Rechte und Ansprüche mehr hat. Wir sagen so gerne, er ist mein Herr. Weißt du, was das wirklich bedeutet? Alles soll nur noch mit dem Willen Gottes übereinstimmen. Vielleicht kennt ihr den Ausspruch von dem bekannten Urwaldarzt Albert Schweitzer. Der hat gesagt, nur weil man in eine Kirche geht, ist man nicht gleich ein Christ. Genauso wenig, wie man ein Auto ist, nur weil man sich in einer Garage befindet. Aber greifen wir den Vergleich einfach mal auf mit dem Auto. Denn da ist es nicht nur so, dass Jesus die Papiere in der Hand hält, sondern auch den Schlüssel. Und das Steuer hat er überlassen bekommen. Das Auto, dein Leben gehört komplett ihm. Jetzt fährt er. Er steuert dein Leben dahin, wo er es hinhaben möchte. Wenn du sein Jünger bist, dann entscheidet Jesus. Er ist der Herr deines Lebens. Und die Bibel erklärt, dass wir damit sogar zu Sklaven Christi geworden sind. So steht es in 1. Korinther 7, Vers 22. Jetzt sitzt der Sohn Gottes auf dem Thron deines Lebens und nicht mehr du selbst oder womöglich irgendein Götze, der dir so wichtig geworden ist. Paulus, der bringt es bei dieser Thematik auf den Punkt, ihr kennt diesen Vers aus Galater 2, 20, nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Amen. Das Dritte, wir sollen bereit sein, für Jesus zu leiden. Nochmal Matthäus 16, 24. Jesus sagt, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst. Wie geht es weiter? Und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Das Kreuz auf sich nehmen wird mitunter falsch verstanden. Es ist nicht eine besondere Last im Leben eines Menschen, also ein Leid, ein Handicap, eine psychische Schwäche. eine Benachteiligung aufgrund der Herkunft oder des Aussehens. Nein, solche Herausforderungen oder Nachteile, die hat jeder in irgendeiner Form. Das Kreuz gehört nicht automatisch zu unserem Leben dazu, sondern das haben wir erst durch den Glauben an Jesus auf uns genommen. Es ist unsere Entscheidung, gegen den Strom zu schwimmen und Jesus mit unserem Leben zu bekennen. Das Kreuz auf sich zu nehmen, ist kein einfacher, lockerer Spaziergang, sondern der beschwerliche Weg der Nachfolge. Mit Spott, mit Schande, mit Verfolgung. Bedeutet Mobbing, Ausgrenzung, Diskriminierung, vielleicht sogar den Märtyrertod. Wir hören von den Berichten aus Nigeria, wo Boko Haram in die Gottesdienste von Christen hineingegangen sind und Leute rausgeholt haben, umgebracht haben oder sie verschwinden im Nirgendwo. Wir sehen die Situation im Iran, wo die Untergrundkirche schwer zu leiden hat. Oder die Christen im Sudan, in Afghanistan oder nicht zuletzt auch in Nordkorea und in vielen anderen Ländern dieser Welt. Letztlich werden wir alle um seines Namens willen von den Völkern der Welt gehasst werden, heißt es in Matthäus 24, 9. Es ist der gleiche Weg, den Jesus sich aufgeladen hat und der ihn buchstäblich ans Kreuz geführt hat. Wir erleben das, was Jesus auch durchlebt hat. Jesus hat gesagt, wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Johannes 15, Verse 18 und 20. Aber jeder Gläubige kann dem Kreuz einfach dadurch entgehen, dass er sich dem Mainstream und den Werten der Welt anpasst und ihren Wegen folgt. Und das machen nicht wenige. Dann ist dieser Christ bereits auf einem Irrweg und kann kein Jünger sein. Das vierte, wir sollen unsere Glaubensgeschwister lieben. Jesus sagt, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn was? Wenn ihr Liebe untereinander habt. Johannes 13, 35. Als Nachfolger Jesu sollen wir unseren festen Platz in einer Gemeinde haben, deren Zentrum Jesus und sein Wort ist. Gemeinsam leben wir hier unseren Glauben und lernen voneinander. Wir können nicht sagen, dass wir Jesus lieben und haben gleichzeitig ein gestörtes Verhältnis zu unserem Nächsten in der Gemeinde oder im Hauskreis oder im Arbeitskreis und wir uns von ihm distanzieren. 1. Johannes 2, Vers 9 folgende berichtet davon. An dieser Stelle deshalb nochmal der dringende Appell, sich in die Gemeinschaft der Heiligen einzubringen. Wie schon zu Beginn erwähnt, wir brauchen Hauskreise, wir brauchen Kleingruppen, wo wir unseren Glauben leben, wo wir unseren Glauben auch miteinander teilen. Wir brauchen Dienstbereiche, um Nachfolge ganz praktisch zu leben. Wir brauchen einander, um in der Heiligung zu wachsen und Jesus ähnlicher zu werden. Die Bibel, die hat zur praktischen Jüngerschaft viele Aufforderungen parat. Und oft begegnet uns, wenn man so ein Studium macht, das Wort einander. Wir sollen einander unsere Sünden bekennen und füreinander beten, sagt es in Jakobus 5,16. Einander erbauen, 1. Thessalonicher 5,11. Einander ermuntern mit Lobgesängen, Epheser 5,19. Die Last des anderen tragen, Galater 6,2. Einander unterordnen, Epheser 4,21. Dem anderen Gastfreundschaft erweisen, 1. Petrus 4,9. Uns gegenseitig dienen, Galater 5,13. Uns gegenseitig trösten, 1. Thessalonicher 4,18. Einander verzeihen, 2. Korinther 2,7. Einander ermahnen, Römer 15,14. Einander belehren, Kolosser 3,16. Einander lieben, Römer 13,8. Soll ich weitermachen? Es gibt so viele solcher Stellen. Aber wir wollen sie nicht nur so lesen, auf uns wirken lassen, sondern auch danach tun. Nicht nur Hörer des Wortes Gottes, sondern auch Täter sein. Und wie ist es da, dass man sich zum Beispiel bei Krankheit gegenseitig hilft, mit dem Einkauf, mit Essen kochen oder bei der Gartenarbeit? Ich glaube, viele von uns haben das schon erlebt und ich kann mich auch daran erinnern, wo wir manche Notzeiten hatten, wie dann Glaubensgeschwister da waren, die gerade da dann auch eingegriffen haben und gesagt haben, komm, wir unterstützen euch. Es ist eine Wohltat, wenn man merkt, hier ist eine Gemeinde, die lebt, die kümmert sich umeinander. Das ist wirklich Jüngerschaft. Man steht schwere Zeiten zusammen durch und tröstet einander. Auf jeden Fall soll es nicht so sein, dass du dem Bruder oder der Schwester aus dem Weg gehst, weil dir die Nase nicht passt. Klar, wir sind in so einer großen Gemeinde, dass man das zum Teil ganz gut kann, ne? Ich weiß nicht, warum du da sitzt und der andere da oben. Lasst uns aufeinander zugehen, auch wenn vielleicht Zwistigkeiten da sind. Die Hand reichen, Liebe üben, Mauern niederreißen, Dinge aus dem Weg räumen, die zwischen einem stehen. Möge Gott uns dabei helfen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Machen wir das? Einer soll den anderen höher achten als sich selbst. Ist das unser Ziel, unser Programm? Die Gemeinde in Korinth, die hatte viele Probleme. Und Paulus, die musste da eingreifen und korrigieren. Er musste darauf hinweisen, dass jeder Dienst für Gott eigentlich nur Lärm, nur Schall und Rauch ist, wenn die Liebe fehlt. Worauf will ich hin? 1. Korinther Kapitel 13, man benutzt ja diese Verse gerade auch für Trauungen, für Hochzeiten, aber sie sind ja eingebettet in die Dienste, in die Aufgaben, die wir als Christen haben in der Gemeinde, und dort ist die Liebe platziert in der Mitte. Ohne diese göttliche Liebe mit 15 besonderen Eigenschaften, die dort genannt werden, wäre Jüngerschaft ein kalter, gesetzlicher Zwang. Fünftens, wir sollen im Wort gegründet sein. Jesus sagt, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Johannes 8, 31b. Jüngerschaft ist kein kurzer Sprint, sondern ein lebenslanger Marathonlauf. Es ist leicht, einen guten Anfang zu machen und mit Begeisterung loszustürmen. Ich hatte vorhin schon davon gesprochen. Aber wie tragisch, wenn man dann auf halber Strecke aufgibt. Jesus nachzufolgen heißt, dran zu bleiben, auszuharren bis zum Ende. Jesus sagt, niemand, der seine Hand an den Pflug legt und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Lukas 9, Vers 62. Und dabei muss Gottes irrtumslose Wort, die Wahrheit, unser Fundament, unser Maßstab sein, an das wir uns gehorsam halten. Denn Jesus sagt, liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Johannes 14, 15. In unserer heutigen Zeit gibt es so viele Irrlehren und der Teufel geht umher und will verwirren. Und ich stelle mir vor, wie er sich oft die Hände reibt und sich freut, dass ihm wieder gelungen ist, ein Durcheinander herzustellen. Klar, er ist auch der Diabolos, der Durcheinanderbringer. So viel Not ist da aufgrund von falschen Lehren. Ja, wir sind gut beraten, uns eng an Gottes Wort zu halten. An das Evangelium, die gute Nachricht, die beste Nachricht der Welt. Wir haben so viele schlechte Nachrichten. Halten wir die gute hoch. Lies und studiere die Bibel. Denke Tag und Nacht über Gottes Gesetz nach und es wird dich segnen. Der Psalm 119 ist voll davon, wie der Psalmist das Wort Gottes schätzt und wie er es hochhält, wie er einmal beschreibt. Es ist wie Honig für ihn, wie er einfach das Wort Gottes lobt. Und dabei heißt es auch, seiner Leiterschaft zu folgen, die als von Gott eingesetzten Hirten über die Herde wachen und von Gott verantwortlich gemacht werden, zum Beispiel gut und richtig das Wort Gottes zu lehren. Und möge der Herr uns weiter Gnade schenken. Danke für eure Gebete, für eure Prediger, die versuchen, alles gut rüberzubringen. Möge mir das auch heute Morgen hier gelingen. Wir brauchen euer Gebet, wir brauchen die Gnade Gottes. Oder da sind Seelsorger, Ratgeber, Mentoren, die einem mit der Bibel helfen, den rechten Weg zu gehen, die Heilige Schrift ernst zu nehmen. Viele meinen Jünger zu sein, aber sie leben gar nicht nach Gottes Wort, nach seinem Willen, sondern nach ihren eigenen Ideen und Vorstellungen. Ich denke dabei gerade auch an moralische Fragen und ich war oftmals sehr schockiert, was sich in manchen Gemeinden abspielt, wie der Zeitgeist Einzug gehalten hat und wie sich Sünde ausgebreitet hat wie ein Krebsgespür. Sie nennen sich Christen, aber sie folgen ihren Lüsten und Begierden, leben vor der Ehe bereits zusammen und scheren sich überhaupt nicht darum, was Gott darüber denkt. Jesus mahnt mit ernsten Worten, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Matthäus 7, 21. Und danach schließt Jesus noch ernstere Worte an. Als sich Menschen mit ihren Diensten und frommen Leistungen vor ihm im Grunde brüsten und rechtfertigen: Aber Herr, wir haben doch in deinem Namen, was haben wir nicht alles getan? Was sagt er zu ihnen? Ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Matthäus 7,23. Mit anderen Worten, die wachrütteln sollen: Wer Gottes Wort ignoriert oder verdreht, der ist kein Jünger und gehört nicht zu Jesus. Das Sechste, wir sollen alles aufgeben. Jesus sagt auch: So kann auch keiner von euch mein Jünger sein, der nicht allem entsagt, was er hat. Lukas 14,33. Ja, was ist denn damit gemeint, mit allem absagen? Es bedeutet den Verzicht auf materielle Werte, die nicht unbedingt zum Leben notwendig sind. Wir sollen zuerst nach Gottes Reich trachten und dann gibt er uns das, was dran ist und was wir nötig brauchen. Matthäus 6,33. Jesus soll die Nummer eins sein. Ein Jünger kann nicht mit einem guten gewissen Reichtum anhäufen, während um ihn herum Menschen verhungern und verloren gehen, um es einmal drastisch zu sagen, weil ihnen niemand von Jesus erzählt. Jesus hat zu einem materialistischen Lebensstil klare Worte gefunden. Matthäus 6,19: Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Nochmal John Wesley, der fordert an diesen Abschnitt anlehnend heraus: Schätze auf Erden zu sammeln ist vom Herrn genauso klar verboten worden wie Ehebruch und Mord. Tatsächlich ist das ein Thema, was man vielleicht nicht so gedanklich behandelt und an sich heranlässt. Gerade für uns Christen hier im Westen eine besondere Herausforderung, weil man doch so gut Geld verdienen kann und sich etwas Schönes anschaffen kann. Und ist ja auch nichts einzuwenden. Nicht, dass man sich auch was gönnen darf und den Wohlstand, den letztlich Gott einem gegeben hat, auch genießen kann. Natürlich. Aber Jesus sagt eben auch: Verkauft eure Habe und gebt Almosen. Lukas 12,33. Und er warnt, dass es Reiche schwer haben werden, in den Himmel zu kommen. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reicher in den Himmel. Diese bekannten Worte aus Matthäus 10. Jesus fordert deshalb einen reichen Mann heraus: Verkaufe alles, was du hast und verteile es an die Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Lukas 18,22. Hat er Hurra geschrien? Klar, ich bin dabei. Nein, es heißt davon, der Reiche ging traurig davon, weil er das nicht wollte. Und wir sehen daran, wie schwer es sein kann. Die ersten Jünger, die Urgemeinde hingegen, setzte Gottes Wort, man kann sagen, radikal um. Alle Gläubigen waren aber beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften die Güter und Besitztümer und verteilten sie unter alle, je nachdem einer bedürftig war. Apostelgeschichte 2,44-45. Mögen wir sagen, ja, das waren ganz besondere Zeiten, ganz besondere Umstände. Aber ich glaube, da kann man auch mitunter schauen, wie können wir da einander besser helfen. Ich muss sagen, wir als Archebüro waren manches Mal sehr beeindruckt, wenn uns Freunde schrieben, dass sie auf ihren Urlaub oder auf eine Anschaffung von Auto oder Möbel verzichtet haben, um das Geld in die Mission der Arche zu spenden. Wow, die verzichten auf ihrem Urlaub, um das Projekt von der Arche zu fördern. Beeindruckend. Ja, wir sind gefordert zu handeln. Die Bibel sagt: Wer aber die Güter dieser Welt hat und seinen Bruder Not leiden sieht und sein Herz vor ihm verschließt, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? 1. Johannes 3,17. Ist herausfordernd, ja. Deshalb lasst uns die Augen offen halten und unseren Glaubensgeschwistern nicht zuletzt auch in armen Ländern zur Seite stehen und ihnen materiell helfen. Und ich bin so dankbar, dass wir das ja auch tun dürfen. Hab mir selber mit Frank auch einen Blick nach Argentinien und Brasilien werfen können. Und möge Gott noch mehr Möglichkeiten uns schenken, um auch Hilfe zu leisten. Aber auch wir persönlich überprüfen wir ruhig mal unsere Ausgaben, wo wir unnötig Geld verschwenden und in luxuriösen Verhältnissen leben, was schlicht nicht nötig ist. Abgesehen davon geben wir Jesus ohnehin nur das, was doch ihm gehört, und er uns nur zur Verwaltung überlassen hat. Jesus hat in diesem Zusammenhang herausfordernd gesagt, niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Entweder wird er den einen bevorzugen und den anderen vernachlässigen oder dem einen treu sein und den anderen hintergehen. Ihr könnt nicht Gott und dem Mammon, wisst, das ist ein Begriff für Besitz und Vermögen, könnt nicht Gott und dem Mammon gleichzeitig dienen. Matthäus 6,24. Oder erinnern wir uns an ganz besondere Worte von Jim Elliot. Der hat sein Leben als Märtyrer bei den Aucas gelassen in Ecuador. Ihr kennt vielleicht die Geschichte. Er hat gesagt, der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, um damit zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Starke Worte. Siebtens und letztens von dieser Aufzählung, wir sollen Jesus nachfolgen. Zum Schluss noch einmal den Anfangsappell von Jesus, folgt mir nach und ich will euch zu Menschenfischern machen. Und wie war die Reaktion? Da verließen sie sogleich die Netze und folgten ihm nach. Ja, wir sollen Jesus nachfolgen. Klar, jetzt haben wir einiges angeschaut, was das bedeutet. Deshalb nur noch einmal kurz zusammengefasst, nachzufolgen heißt, in die Fußspuren von Jesus zu treten und das zu tun, was er auch getan hat, was er getan hat. Und um das zu verstehen, muss man sich vor Augen führen, was genau das Leben von Jesus ausgemacht hat, denn wir sollen so sein wie er. Kennt ihr noch diesen alten Chorus, so sein wie Jesus? Ist das unser Wunsch? Immer mehr so sein wie er, in sein Bild verwandelt werden? Wie war er denn? Sein Leben war geprägt von Gehorsam zu seinem Vater. Sein Leben war geprägt von der Kraft des Heiligen Geistes. Sein Leben war geprägt von einem selbstlosen Dienst an andere Menschen. Sein Leben war geprägt von Geduld im Leid und der Ausdauer trotz Misshandlung. Sein Leben war geprägt von Eifer, Hingabe, Selbstbeherrschung, Demut, Sanftmut, Freundlichkeit, Liebe und Treue. Woran erinnern uns diese Aufzählung? Jesus verkörperte die Frucht des Geistes in Vollkommenheit. Er macht uns Mut und sagt, dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Johannes 15,8. Wenn wir seine Jünger sein wollen, dann sollen wir so leben wie er. Sind wir bereit dazu? Ist das unser sehnlichster Wunsch? Das waren mal so sieben Grundvoraussetzungen zur Nachfolge Christi. Jeder darf selber auch schauen, wo stehe ich da? Klar und unzweideutig sind die Verse, die Worte, die Jesus uns sagt. Möge der Herr uns helfen. Wie ein guter Sportler seine Muskeln trainiert, so sollen auch wir alle Punkte für unser tägliches Jüngerschaftstraining beherzigen. Und dabei ist am Ende aber auch ganz wichtig, dass uns Jesus damit nicht uns selbst überlassen hat und wir letztlich an der Nachfolge verzweifeln, weil wir den Ansprüchen nicht genügen und immer wieder scheitern. Boah, Andi, jetzt hast du uns aber hier eine Breitseite verpasst. Das geht nicht. Too much. Schaffe ich nicht. Nee, das schaffen wir auch nicht. Aber Jesus, wie gesagt, lässt uns damit nicht allein, sondern was hat er uns an die Hand gegeben oder wen hat er uns gegeben? Seine letzten Worte hat er den Jüngern gesagt, er ist zurück zum Vater gegangen, aber dafür kam der Heilige Geist als Tröster, als Beistand, als Ratgeber, der uns zur Seite steht. Ja, wir haben viele Defizite und es könnte, sollte vieles besser laufen. Und manch einer ist womöglich ganz verkrampft in seiner Nachfolge, weil er es aus eigener Kraft versucht, ein perfekter Jünger zu sein. Wisst ihr, und ihr wisst es, die Jünger von Jesus, sie waren schwache Menschen, waren gewöhnliche Menschen wie du und ich, und doch hat Gott sie zu seiner Ehre mächtig gebraucht. Und nein, wir sind nicht auf uns allein gestellt und es liegt nicht an uns, sondern Jesus hat uns den Heiligen Geist an die Seite gestellt. Er gibt uns die Kraft, seine Zeugen und damit Nachfolger von Jesus zu sein. Er führt und leitet uns wie ein Trainer, sodass wir auf dem Weg unserer Nachfolge Jesus immer ähnlicher werden. Und wir werden das Ziel erreichen. Wir werden nicht auf halber Strecke stecken bleiben. Jesus wird das gute Werk, das er in uns angefangen hat, auch vollenden, Philipper 1,6. Wie Paulus dürfen wir mit Freude den guten Kampf kämpfen und den Lauf des Lebens bestreiten, weil der Ausgang des Wettlaufs nicht mehr offen ist, sondern am Ende werden wir als Kinder Gottes, als Nachfolger Christi ganz sicher den Siegespokal in den Händen halten und Jesus führt uns zum Bankett der Brautgemeinde, zum Hochzeitsmahl des Lammes. Und da seid ihr alle dabei, die ihr Nachfolger von Jesus seid. Und auch wenn das jetzt schwer erscheint, ihr dürft sicher sein, er hilft uns. Das darf uns anspornen, alles entschieden für unseren Herrn und Retter zu geben, denn er hat alles für uns gegeben. Schauen wir auf das Kreuz, haben wir es täglich im Blick. Aus Liebe zu uns hat Jesus das alles gegeben. Zum Schluss, es gibt so ein bekanntes Lied, ihr kennt es alle. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Habt ihr das schon mal gehört? Niemals zurück, niemals zurück. Die Welt liegt hinter mir. Das Kreuz ist vor mir. Niemals zurück. Wie ist es entstanden? Das war Mitte des 19. Jahrhunderts in Indien. Da hat ein Mann so diese Worte empfangen und ein Lied draus gemacht, so wie ich gelesen habe. Aber dieser Mann und diese Familie, die gläubig geworden sind, eine feine Familie, die hatten es sehr schwer dort in dem Dorf. Sie wurden verfolgt und man setzte sie unter Druck, auch ihrem Glauben abzusagen, abzuschwören. Aber dazu waren sie nicht bereit. Selbst dann nicht, als es um ihr Leben ging. Und in der schwersten Stunde des Martyriums sang der Vater und Ehemann, so wird es gesagt, dieses Lied: Ich bin entschieden zu folgen Jesus, niemals zurück, niemals zurück. Die Welt liegt hinter mir, das Kreuz steht vor mir, niemals zurück, niemals zurück. Ob niemand mit mir geht, doch will ich folgen, niemals zurück, niemals zurück. An diesem Tag wurde diese Familie ausgelöscht. Märtyrer für Jesus. War das umsonst? Nein. Denn wenig später bekehrte sich aufgrund dieser Vorkommnisse zuerst der Dorfchef und schließlich das gesamte Dorf. Eine Erweckung brach aus. Gott hat das Blut der Märtyrer gebraucht, um sein Reich zu bauen. Nachfolger für Jesus sein kostet alles, ja. Jeden Tag werden auf der ganzen Welt Tausende zu Nachfolgern von Jesus und das Evangelium breitet sich immer weiter aus. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater als nur durch ihn. Folgst du Jesus nach? Wenn nicht, dann komm und gib dein Leben Jesus. Vertraue dich ihm an und folge ihm nach. Und gemeinsam wollen wir als Arche-Gemeinde weiter Jesus nachfolgen, ganz entschieden, mit aller Kraft. Wollen wir das tun, dann sag doch nochmal laut Amen. Amen.